Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Willkommen, meine Damen und Herren. Die Hoffnung war, dass der verkündete Osterfrieden in der Ukraine hält. Doch diese Hoffnung hat leider getrogen. Im Osten des Landes gab es nach einer Schießerei mehrere Tote. Unsere Tagesthemen. Wer steckt hinter den Schüssen von Slawiansk? Warum deutsche Autos in China so erfolgreich sind und der erste FC Nürnberg kommt dem Abstieg immer näher. Perioden des Übergangs, das sind immer die gefährlichsten. Die alten Umstände wanken, bei den neuen ist noch nicht klar, wer wo das Sagen hat. Und plötzlich kommt es zu Schießereien und mehreren Toten. So geschehen letzte Nacht im ukrainischen Slawiansk an einem von pro-russischen Separatisten gehaltenen Kontrollpunkt vor der Stadt. Und fast sofort beginnt ein Propagandakrieg der Worte. Pro-russische Separatisten und Moskau auf der einen und pro-Ukrainer auf der anderen Seite. Golina Jatay und Demian von Osten haben versucht nachzuforschen, was bei Slawiansk, etwa 150 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, letzte Nacht wirklich geschehen ist.
Das russische Fernsehen zeigt am Morgen die aufgefundene Ausrüstung der Angreifer. Eine deutsche Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg, neue Dollarscheine, Satellitenbilder und gar eine Visitenkarte vom Chef des rechten Sektors. Die Ultranationalisten sollen den Angriff verübt haben. Der prorussische Bürgermeister von Slawiansk wendet sich an Präsident Putin. Wladimir Wladimirowitsch, bitte denken Sie intensiv darüber nach, ob Sie nicht Friedenstruppen in unsere Region senden wollen. Der Tatort heute. Zwei ausgebrannte Autos der Angreifer. In diesen Wracks soll sich ihre Ausrüstung befunden haben, die aber kein bisschen verbrannt war. Genauso wenig wie die sauberen Kennzeichen. Ein prorussischer Aktivist erklärt. Das war eine geplante Spezialoperation. Die Angreifer wollten in unsere Stadt, um dort zu provozieren. Genau zu der Zeit, als die Menschen in der Kirche waren, zur Ostermesse nach Mitternacht. Keine schlüssigen Erklärungen zu den Ungereimtheiten am Tatort. Der ukrainische Innenminister spricht von einer Inszenierung und behauptet, kriminelle Banden seien an dem Vorfall schuld. Doch der ukrainische Staat gibt selber zu, über Slawiansk gerade keine Kontrolle zu haben. Wer kann den Vorfall unabhängig aufklären? Die 12 OSZE-Beobachter waren heute nicht vor Ort.
Bis wir nicht selber mit uns das angesehen haben, mit Leuten gesprochen haben, würde ich mich da sehr gern zurückhalten und nicht aus dem Fenster lehnen.
Die Separatisten in Slawiansk haben heute eine Ausgangssperre ausgerufen.
Golina Jatay in Donezki waren ja heute auch in Slawiansk. Ist denn der Eindruck von hier aus gesehen richtig, dass die Vereinbarungen von Genf sehr gefährdet sind und im Grunde in jedem Moment zusammenbrechen könnten?
Also Thomas, Genf erschien mir heute sehr weit weg, als ich in Slawiansk war. Ich habe Aktivisten erlebt, die zunehmend nervöser und aggressiver erschienen. Sie haben an zwei Stellen mit ihren Maschinenpistolen auf uns gezeigt. Und der selbsternannte Bürgermeister, der sprach heute sogar von Vergeltungsschlägen und davon, dass er den ukrainischen Innenminister am liebsten umbringen würde. Zugleich haben wir gerade gehört, russische Nachrichtenagenturen haben es gemeldet, dass es an mindestens drei Kontrollpunkten wieder Schießereien geben soll. Zurzeit berichten das nur die Russen. Ich hatte heute einige sehr seltsame Eindrücke. Ich habe mich gefragt, warum hinterlassen Angreifer eigentlich Visitenkarten vor Ort. Warum ist das russische Fernsehen als erstes Fernsehteam heute Morgen zur Stelle am Tatort gewesen? Warum ist das eigentlich so? Und ich gewinne einfach zunehmend den Eindruck, dass den Separatisten die Zeit davonrennt. Ich habe heute gemerkt, dass sie immer wieder versucht haben, in Gestik und Rhetorik die Maidan-Aktivisten sozusagen nachzuahmen. Ihnen rennt die Zeit davon. Sie haben nur noch 3 Wochen bis zu Ihrem selbstgesetzten Referendum. Und gleichzeitig haben Sie weniger Anhänger als erwartet. Und da kommen natürlich Vorfälle wie heute gerade recht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen für Ihre Sache.
Es bleibt also sehr brüchig. Vielen Dank, Golina, nach Donezk. Ostern. Das ist auch in der orthodoxen Kirche das höchste Fest. Christos Voskres, Christus ist auferstanden. So grüßt man sich am Ostersonntag und ruft sich gegenseitig zu Frieden und Versöhnung auf. Heute umso mehr, da die Kirche nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland, aber übrigens auch in der Ukraine, eine Renaissance erfahren hat. Die Gläubigen feiern das kirchliche Ostern und sie meinen es sicher ernst mit dem Frieden. Aber in der gegenwärtigen Situation in der Ukraine fällt das wirklich schwer, wie Ina Ruck zeigt.
Alle wollten es berühren. Das, so glauben sie, segenspendende Osterfeuer, das jedes Jahr aus Jerusalem in alle orthodoxen Gemeinden gebracht wird. Auch hierher, in die Kathedrale des weltberühmten Kiewer Höhlenklosters. Die ganze Nacht durch dauerten die Ostermessen. Und überall in Kiew waren die Kirchen voll. Heute früh kamen sie mit ihren Osterkörben, einzeln oder mit der ganzen Familie. In den orthodoxen Gemeinden werden heute traditionell die Speisen gesegnet. Eier, selbstgebackener Osterkuchen, süßer Wein und Salz. Gesegnet wird wie am Fließband und die Priester sind nicht zimperlich. Ostersegen in Krisenzeiten, da muss man hart im Nehmen sein. Voller als sonst sei es hier, sagen sie. In schwieriger Lage zieht es die Leute in die Kirche. Im Kommunismus haben sie mich heimlich getauft, sagt Wladimir. Auch damals haben die Leute Ostern gefeiert, gerade damals. Wladimir und seine Familie leben am Stadtrand von Kiew, laden uns ein zur Osterfeier. Fasten brechen, zu Hause im Garten. Schaschlik gibt es und ukrainischen Speck. Ein kleines Unternehmen für Biotreibstoff besitzen Wladimir und seine Frau. Anfangs waren sie auch auf dem Maidan, bevor dort gekämpft wurde, sagt Wladimir. Er wünscht sich für sein Land einen europäischen Weg. Seine Frau fühlt sich trotz allem immer noch auch Russland nahe. Dieser Konflikt mit Russland jetzt, mit unserem Bruder, der macht vieles kaputt. Russland schadet sich damit sehr und dennoch denke ich, wir brauchen einander doch, uns verbindet doch immer noch so viel. Sehen Sie, nicht mal wir sind uns richtig einig. Aber ich finde, wenn einer mit solchen Muskeln kommt, mir ein Stück von meinem Garten wegnimmt und einfach einen Zaun zieht, dann ist das nicht mehr mein Bruder. Dann kann er nachher noch so freundlich sein, dann ist es vorbei mit der Freundschaft. Ob Ihr Land diese Krise als Staat überlebt? Hier am Tisch sind Sie trotz allem eher optimistisch. Und wenn auch nur deshalb, weil heute Ostern ist.
Aber immerhin, im Vatikan hat das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, in seiner Osterbotschaft zu Frieden und Nächstenliebe aufgerufen. Mehr dazu nun in den Kurznachrichten mit Jan Hofer.
Der Papst forderte mit Blick auf die angespannte Lage in der Ukraine alle Beteiligten auf, eine Verhandlungslösung zu suchen. Er wandte sich zudem gegen Hunger und Verschwendung in der Welt. Anschließend sprach Franziskus vor 150.000 Gläubigen auf dem Petersplatz den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Der russische Geheimdienst verstärkt offenbar seine Aktivitäten in Deutschland. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz versuchen Agenten zunehmend, Kontakte zu Mitarbeitern von deutschen Politikern aufzubauen. Einen entsprechenden Bericht der Welt am Sonntag hat die Behörde der Tagesschau bestätigt. Das Interesse der Spione gelte vor allem Informationen zur Außen- und Wirtschaftspolitik sowie zu Rüstungsprojekten. Die nach monatelanger Geiselhaft in Syrien freigelassenen französischen Journalisten sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Vormittag wurden sie von Frankreichs Staatspräsident Hollande und ihren Familien auf einem Militärflughafen bei Paris in Empfang genommen. Die Journalisten waren 10 Monate lang von Islamisten gefangen gehalten worden und unter noch ungeklärten Umständen in der Nacht zu gestern freigekommen. 4 Tage nach dem Fährunglück vor der Küste Südkoreas haben Taucher die ersten Leichen aus dem Wrack geborgen. Die Zahl der gefundenen Toten stieg damit auf 58. Noch immer werden 240 Menschen vermisst. Die Regierung in Seoul erklärte 2 Regionen zu Katastrophenzonen. Viele Angehörige haben damit Anspruch auf staatliche Sonderhilfen.
China, meine Damen und Herren, das ist der Traum der Autobauer. Nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Autos verkauft wie dort, meist über 1 Million im Monat. Das ist eine Zahl. Was aber auch bedeutet, auf den Straßen der Hauptstadt gibt es dicke Luft und es geht kaum noch vorwärts. Gerade mal 15 Kilometer pro Stunde beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und vor allem ausländische Marken sind dort heiß begehrt. Zu begehrt, wie die chinesische Parteiführung findet. Eine Supermacht kann nicht ewig in einer Aufholjagd verharren, tadelte deshalb schon der zuständige Minister die einheimischen Firmen. Auf der heute beginnenden Automesse in Peking präsentieren sich alle wichtigen Autobauer aus dem In- und aus dem Ausland und übrigens auch sehr zur Freude der Autoschrauber. Maria Schmidt.
Der Autoboom, auch Herrn Li, ernährt er gut. In seiner Hinterhofwerkstatt repariert er alle Modelle, viele Deutsche darunter, denn die stehen bei Chinesen hoch im Kurs. Wenn du zum Beispiel mit einem BMW zu einem Geschäftstermin fährst, dann denken die Leute gleich, du bist der Boss, du bist ein reicher Mann. Um die Werkstatt herum mehr als 5 Millionen Fahrzeuge, die Luft verpestet, der Verkehr chaotisch. Und mehr als 1,5 Millionen Menschen möchten allein hier in Peking sogar noch dazustoßen. Denn viele Chinesen haben noch gar kein Auto. Die Politik tritt schon auf die Bremse. Neuzulassungen werden in der Hauptstadt nur noch verlost. Jeder 10. Bewerber in diesem Jahr darf künftig mitschleichen. Und trotzdem bleibt China ein Schlaraffenland für Autokonzerne. Goldgräberstimmung, vor allem bei den Deutschen. Zweistelliges Wachstum. Nirgendwo verkaufen die Deutschen mehr Autos als in China. Besonders der Premiummarkt ist fest in Händen von Volkswagen, Mercedes und BMW. Deutschland steht für ausgezeichnete Technologie und eine lange Autogeschichte. Deshalb vertraut man hier diesen Autos sehr. Autos sind Statussymbole und wer es sich leisten kann, zeigt gerne, was er hat. Noch winzig im großen Automarkt und doch ein Hingucker. Elektroautos und Plug-in-Hybride, das heißt für kurze Strecken Batterie, für lange Wege der Benzinmotor. Aber vielen Chinesen sind sie noch zu teuer und es gibt zu wenig Ladestationen. Die Autobranche wird abhängiger von China und sieht es gelassen.
Und zunächst mal glauben wir, dass die wirtschaftliche Entwicklung in China weiter positiv sein wird, mit Wachstumsraten etwas unter der Vergangenheit, aber nach wie vor sehr attraktiv. Und in diesem wirtschaftlichen Umfeld wird der Automobilmarkt weiter wachsen.
In der Werkstattstraße in Peking wird noch nicht vom Elektroauto geträumt. Herr Li fährt ein kleines chinesisches Auto. Wenn es in der Werkstatt weiter gut läuft, will er es verkaufen und ein neues haben. Ein deutsches. Denn dann wissen gleich alle, er ist der Boss.
So, und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga zitterten lange Zeit sehr viele Mannschaften, ob sie in diesem Jahr in die zweite Liga absteigen müssen. Seit den heutigen Sonntagsspielen geht der Puls bei den Stuttgartern etwas ruhiger, während sich bei einem anderen Team die Zitterfrequenz noch erheblich erhöht. Katja Wunderlich.
Für den ersten FC Nürnberg wird die Lage jetzt immer dramatischer. Nach der 4. Niederlage in Folge taumeln die Franken dem 8. Abstieg aus der Bundesliga entgegen und dürften in dieser Verfassung kaum noch zu retten sein. 1:4 hieß es am Ende gegen die Gäste aus Leverkusen, die mit ihrem zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Trainer Sascha Lewandowski weiter auf die Champions League-Teilnahme hoffen dürfen. Die Nürnberger dagegen bleiben mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenvorletzter.
Sie sind Experten im Trauern, die Fans und Spieler des 1. FC Nürnberg. Die Schlinge zieht sich zu, der 8. Abstieg naht, die Hoffnung auf Rettung schwindet.
Wenn ich nicht dran glauben würde, dann müsste ich jetzt die nächsten Spiele nicht mehr auflaufen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen können. Aber ich denke, wir müssen einfach gewisse Dinge schnellstens verbessern.
Das Rezept des Niedergangs ist immer das gleiche beim Club. Verletzungspech und Schwächen bei Standardsituationen. Nach einer Ecke verteidigt Nürnberg schlecht und Emir Spahic bringt Bayer Leverkusen in der 16. Minute in Führung. Das erste Bundesliga-Tor des Verteidigers, perfekt getroffen. Raphael Schäfer sieht den Ball sehr spät. Nürnbergs Trainer Gert-Jan Verbeek muss sich nicht lange grämen, denn seine Spieler sind kaum geschockt. Marvin Plattenhardt schießt 10 Minuten später einen Freistoß an allen vorbei ins Tor zum 1:1-Ausgleich. Ebenfalls das erste Saisontor für Plattenhardt. Bernd Leno im Tor der Leverkusener reagiert zu spät und sein Gegenüber Raphael Schäfer hofft noch auf den Befreiungsschlag.
Wir hätten heute auch gewinnen können, aber wir haben es nicht gemacht. Wenn das so bleibt, dann steigen wir ab.
Die entscheidende Szene kurz nach der Halbzeit. Ein weiter Schlag von Raphael Schäfer. Josip Drimmitsch und Kio Take scheitern gemeinsam an Bernd Leno. Die letzte Chance des Clubs. Es geht bergab. Nur 90 Sekunden später, Freistoß Leverkusen, der Club nicht im Bilde. Franz fällt der Ball auf den Fuß und Sebastian Bönisch freut sich über sein 2:1 für Leverkusen. Bayer nach dem Trainerwechsel wieder auf Kurs. Leverkusen einfach schneller, spielerisch besser und kaltschnäuziger. Ein Konter, ein unglaublicher Sprint von Heung-Min Son und die Entscheidung durch Spahic. Sein zweites Tor heute, nachdem er die ganze Saison zuvor nicht getroffen hatte. Bayer jetzt wieder Vierter.
Ich mache kein Geheimnis daraus, wenn ich sage, dass wir nächstes Jahr auch wieder in der Champions League spielen wollen. Wir haben dieses Jahr super Spiele gehabt gegen Manchester, PSG. Das möchte jeder von uns wieder erleben.
Leverkusen träumt von Manchester. Der Club bereitet sich langsam auf Sandhausen und Aue vor. Am Ende wird es eine Klatsche. Hilbert mit dem 4:1. Die vierte Niederlage in Folge. Der erste FC Nürnberg braucht mehr als nur Beistand von oben.
Es sind noch 3 Spiele. Kann alles passieren. Und ja, wie gesagt, nicht so viel reden, einfach arbeiten, arbeiten und arbeiten.
Noch ist es Wut in Nürnberg. Schon bald könnte sie sich in Verzweiflung wandeln.
Wie man das rettende Ufer, sprich Platz 15, erreichen kann, das hat heute der VfB Stuttgart gezeigt. Ärmel hochkrempeln, laufen, kämpfen und ein bisschen Glück haben. Mit dem 3:1-Sieg über Schalke 04 nutzten die Schwaben die Schwäche der Abstiegskonkurrenten konsequent aus und schafften durch ihren 8. Saisonerfolg einen 4-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Dem Stuttgarter Verein für Bewegungsspiele fallen Zentnerlasten von den Schultern, aber man weiß auch, noch ist nichts erreicht. Entsprechend verhalten fällt nach dem 3:1 gegen Schalke der Jubel aus.
Es sind nur 3 Punkte und wir haben heute, denke ich, einen Schritt gemacht. Aber wir haben gesagt, von Anfang an, wir haben 10 Endspiele und jetzt sind es nur 3.
Die Gelsenkirchner lange Zeit ideenlos, der VfB engagierter Freistoß, die Davi Martin Harnik in der 23. Minute mit dem 1:0. 9. Saisontreffer des österreichischen Nationalspielers. Fährmann im Schalker Tor hilft kräftig mit.
Wir trainieren natürlich Standards und das sind natürlich auch gerade in so einer Situation, wo man nicht so richtig ein Spiel findet, immer eine Riesenchance, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Und das ist uns heute sehr gut gelungen. Die da hat einen super Ball reingeschlagen und ich habe ihn dann heute mal verwertet.
Intensives Fußballspiel vor 60.000 Zuschauern, allerdings nicht hochklassig. Stuttgart aber nimmt den Kampf gegen den Abstieg an. Im zweiten Durchgang darf einer jubeln, der sein letztes Bundesligator am 23. Dezember 2012 gemacht hatte, der 33-jährige Kakao. Sein 2:0 in der 54. Minute, ein ganz besonderer Treffer nach überstandenem Kreuzbandriss.
2:0 ist früh gefallen, ja. Deswegen war schon wichtig für unser Spiel. Das hat uns so ein paar Kräfte dann freigesetzt, wo wir dann nachgelegt haben. Das 3:0 war dann schon sozusagen die Krönung. Das ist dann auch früh gefallen.
Nämlich nur 5 Minuten später. Vorarbeit Sakai und Martin Harnik. Ganz humorlos. Saisontreffer Nummer 10 des gebürtigen Hamburgers.
Für uns ist es einfach wichtig, dass der VfB Stuttgart in der Liga bleibt. Da haben wir jetzt Freitag die Möglichkeit, nochmal einen ganz, ganz großen Schritt zu machen, die Konkurrenz richtig unter Druck zu setzen. Und dann hoffe ich als Hamburger aber trotzdem, dass der HSV dann die Relegation positiv schafft.
Schalke wacht zu spät auf, 20 Minuten vor Schluss, das 3:1 durch den eingewechselten Salai. Am Ende aber jubelt Stuttgart und kann sich von den Abstiegsrängen etwas absetzen.
Die Tabelle. Meister München und Dortmund sind schon jetzt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Schalke und Leverkusen streiten um den 3. direkten Startplatz. Wolfsburg, Mönchengladbach und Mainz zurzeit in der Europa League. Die zweite Hälfte. Bremen, Frankfurt, Freiburg und Hannover nur noch mit geringen Abstiegssorgen. Stuttgart nun mit 4 Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz, den Hamburg einnimmt. Nürnberg und Braunschweig droht die Zweitklassigkeit. Das war's vom 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga und damit zurück zu Thomas Roth.
Katja, vielen herzlichen Dank. Uns bleibt jetzt noch ein Blick auf das Wetter. Das war heute ja fast überall ein wirklich traumhafter Ostersonntag. Sven Blöger, morgen ist ja nun auch noch ein Feiertag. Und lass uns mal hoffen, dass das Wetter morgen auch noch mal so schön ist. Ich bitte um Bestätigung.
Ja, also Hoffnung ist immer schon mal gut. Das mit der Bestätigung, Thomas Roth, wird jetzt ein bisschen schwieriger. Die Luftmasse über Deutschland wird etwas feuchter. Die Schauer werden häufiger stattfinden. Die Wolken zahlreicher, aber sonnige Abschnitte wird es zwischendurch auch geben. Wir gucken uns zunächst mal den Satellitenfilm an. Und das ist ganz interessant. Vom Norden Afrikas, jetzt war kurz mal Dunkelphase, jetzt ist wieder alles zu sehen. Vom Norden Afrikas bis nach Mitteleuropa gibt es derzeit eine ganze Menge Wolken. Und jetzt kommen auch gerade hier von Polen in den Osten Deutschlands diese Wolken rein. Das große Hoch liegt hier über Skandinavien und reicht hinein bis nach Russland. Und dann gucken wir gleich mal auf die Vormittagsstunden. Da präsentiert sich der Norden wolkenreicher mit ein paar Schauern, kurzen Gewittern, auch der äußerste Süden. Dann etwa vom Rheinland bis zur Vorderpfalz sieht es besser aus. Brodelt hier nachmittags auch, dann gibt es das schönste Wetter eigentlich an der Ostsee. Hier aber kühler durch auflandigen Wind, 10 bis 13 Grad, ansonsten 16 bis 21. Kurz noch schauen wir aus die Aussichten und da sieht man Dienstag und Mittwoch weiterhin ein wechselhaftes Geschehen mit Schauern, kurzen Gewittern, aber eben auch Sonnenschein, Thomas Roth. Also da mal auf in den zweiten Ostertag.
Vielen Dank, lieber Sven. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Die nächste Tagesschau informiert Sie gegen 1.05 Uhr. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Ich wünsche ihr und Ihnen eine schöne Woche. Kommen Sie gut durch die Nacht.